Wenn du Christian Lindner beraten solltest, wie wird die FDP eine wählbare Partei, gerade für junge Menschen? Was würdest du ihm raten?
Ich glaube, das Sprachrohr meiner Generation, El Hotzo, hat das sehr treffend zusammengefasst. Der fände es nämlich ganz gut, wenn Christian Lindner jetzt einfach mal auch mal die Klappe halten würde.
Erstmal gar nichts machen?
So, das ist so ein bisschen diese Kai-Wegner-Nummer. Sich erstmal die anderen, vielleicht mal aus dem Rampenlicht treten.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg Quos erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Montagsausgabe von Wir, dem Mutmach-Podcast der Funke Mediengruppe. Hallo Papa, wie geht's dir?
Um ehrlich zu sein, habe ich heute echt ein paar Schwierigkeiten, mutmachend zu sein, weil die vergangenen Tage waren für mich emotional echt anstrengend. Aus verschiedenen Gründen. Ich habe einen Roman zu Ende gelesen von der geschätzten Kollegin Anne Rabe, Die Möglichkeit von Glück, wo sie sich so mit ihrer Kindheit, ihrer Herkunft, DDR, da ist noch Nazi-Vergangenheit, Kriegsgeschichten und so mit drin. Und das ist ein tolles Buch, aber es ist kein fröhliches Buch. Dann natürlich dieser Amoklauf in Hamburg, der mich auch so ein bisschen ratlos hinterlässt. Suse hat eine sehr liebe, nahe alte Tante verloren, die ist gestorben. Der dir auch bekannte Steffen Halaschka, der Stern-TV moderiert, startet nächste Woche mit einer Serie zum Thema Sterben lernen. Unser gemeinsamer Freund Thorsten kommt da auch kurz drin vor. Also so ganz viele Sachen, die so düster sind. Und dann noch ja dieser nicht eintretende Frühling. Und aber das Mutmachende dabei ist, von deiner Mutter habe ich ja gelernt, nicht so festhalten, so Traurigkeit, sondern durchlassen. Und wenn man traurig ist, dann auch diese Traurigkeit zulassen. Und dann geht sie auch wieder vorbei.
Und wenn man ganz genau hinguckt, dann kann man die Frühjahrsboten doch erkennen. Und zwar strecken die gelben Forsythienblüten jetzt langsam aber sicher auf jeden Fall ihre Köpfchen in Richtung Sonne. Und das ist so ein klassisches Zeichen dafür, dass man jetzt am besten die Rosenschere einmal desinfiziert und einmal kurz den Rosen zu Leibe rückt, weil man jetzt eigentlich nicht mehr mit so wirklich vielen Frösten noch zu rechnen hat.
Was, warum desinfizieren?
Bei Rosen im Zweifel, je teurer, desto wichtiger die Rosenschere vorher einmal sauber zu machen, weil das ansonsten dann oftmals, die sind ja veredelt. Das heißt, dort wird eine gezüchtete Rose auf eine Wildrosenunterlage aufgesetzt. So, das heißt, die Wildrosenunterlage sorgt quasi dafür, dass diese Rose überhaupt anwächst. Und dann die Edelrose ist die schöne Blüte im Zweifel. Und eine saubere Schere ist immer einfach eine gute Sache bei Gehölzen, die vielleicht ein bisschen delikater sind.
Sag mal, kannst du mir irgendwie außer so ein paar Blumengeschichten sonst noch was Mutmachendes?
Ja, ich habe tatsächlich noch mehr Blumengeschichten. Und zwar CBD, THC, CHG, CBN, CHB. Eins davon war jetzt eine Berliner Sprayer-Crew, der Rest hat im weitesten Sinne mit Cannabis zu tun. CHB war die Berliner Sprayer-Crew, steht für...
Sprayer-Crew finde ich auch ziemlich gut.
Steht für Charlotte. Es soll aber heute um die Stoffgruppe der Cannabinole gehen, CBN. Man hat jetzt CBD sehr gut erforscht. Es gab einen regelrechten Hype darum, das Ganze als Nahrungsergänzungsmittel in verschiedenen Formen, Ölen, Tabletten, als Rauchware, als Räucherware, ich weiß nicht was. Gab es in allen Formen, Gummibärchen, Farben und Geschmäckern.
Und war legal?
Auf jeden Fall legal. CBD, total legal, hat keine psychoaktive Wirkung. Das ist ja das THC im Cannabis. Und jetzt widmen sich die Forscher so langsam der Stoffgruppe der Cannabinole, weil wir ja auch ein endokannabinoides System im Körper haben. Das heißt, diese Cannabinole können mit uns, mit unseren körpereigenen Rezeptoren in Verbindung treten. Und in dieser Stoffgruppe, die natürlich und fettlöslich sind oder als dieses beschrieben werden, gibt es 113 verschiedene, sagen wir mal, Richtungen dieser Cannabinole, die in Cannabis vorkommen können. Und das Spannende ist jetzt, dass anscheinend einzelne Cannabinole für einzelne Wirkungen von Cannabis, die so im Allgemeinen beschrieben werden, das heißt zum Beispiel appetitfördernd oder stresslösend, entspannend, einzelne Cannabinole tatsächlich diesen Eigenschaften in kleinen Gruppen zugeordnet werden können. Und der neue Hype ist jetzt, dass man versucht, die Cannabinoide, die Trägheit hervorrufen, da erstmal für den Konsumenten, also es ist dann erstmal so der Freizeitkonsument, der da wahrscheinlich am meisten von profitiert, aber ich kann mir das auch durchaus bei Patienten vorstellen, die Cannabis tatsächlich aufgrund von Schmerzlagen oder aufgrund von Diagnosen auch, verschrieben bekommen haben, wenn das Ganze dich jetzt nicht mehr so komplett aus dem Alltag knüppelt, weil du auf einmal 2 Stunden Nickerchen machen musst, nachdem du deine tägliche Dosis Schmerzmedikament zu dir genommen hast, dann glaube ich, wäre das eine super Sache und ist für mich ein total mutmachendes Thema, dass dahingehend die Forschung jetzt wirklich intensiviert wird und auch gerade, weil CBD in der Bevölkerung und auch über die Supermärkte und alles ja wirklich vertrieben wurde und ein flächendeckend doch ganz gut angenommen wurde.
Ich kenne es als Schlaf, Einschlafhilfe.
Genau, ja, ja, genau, da aber jetzt halt so ein kleiner Hype ist, der da irgendwie die Forschung vorantreibt, was ich super finde.
Sag mal, dieser Amoklauf von Hamburg, ne? Zeugen Jehovas. Die kennt man ja als diese etwas traurigen Gestalten, die mit ihren Heftchen irgendwo am Bahnhof stehen, so Wachturm und erwachet und so Zeug. Was hat das mit dir gemacht?
Ich fand's erschreckend und habe gleich angefangen zu recherchieren, weil mir das Ganze irgendwie, naja, so ein bisschen seltsam vorkam. Im Zusammenhang mit meinen Recherchen bin ich auf den sogenannten Columbine-Effekt gestoßen, also ein Nachahmer-Effekt. So, und ich konnte nicht aufhören, diesen Anschlag oder dieses Attentat auf eine Glaubensgemeinschaft hat jetzt keinen antisemitischen Hintergrund, aber der Typ, der da mit der selbstgebauten mehr oder weniger Waffe in die Synagoge wollte, und der auf offener Straße auch Leute erschossen hat, die ihn daran hindern wollten. Das Ganze, ich weiß nicht, also für mich hat das irgendwie so Nachahmer, Social Media, ich werde aus diesem Leben mit einem Bang ausscheiden, Theatralik
irgendwie. Warum nur Männer? Ich habe noch nie von einem Amoklauf von jungen Frauen gehört. Und die hätten, also wenn man es mal brutal sagt, die hätten genauso viel Gründe oder noch mehr. Wie erklärst du dir das?
Ich weiß nicht, ich würde jetzt als Küchenpsychologe würde ich jetzt Testosteron sagen und das gepaart mit einer extrem hohen Frustration und wahrscheinlich auch einer Depression, weil ansonsten verstehe ich immer dieses sich am Ende selber richten nicht. Also dann hat man so, weißt du, die sich so ein bisschen frei gemacht durch diese Tat und es ist ja häufig auch so bei suizidgefährdeten Menschen, dass die sich ja dann umbringen, wenn es ihnen wieder besser geht. Also wenn sie aus den wirklich tiefsten Tälern der Mutlosigkeit raus sind und wieder so ein bisschen Licht sehen, dann haben sie den Mut, aus dem Leben zu gehen. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass halt durch diese Katharsis, die da in diesem pervertierten Akt gesucht wurde, irgendwie danach man aus diesem Leben gehen kann.
Ich habe mich dabei ertappt, wie mein erster Gedanke war, hoffentlich niemand mit irgendwie migrantisch klingendem Namen. Weil ich dachte mir nur, oh Gott, wenn da jetzt wieder so ein vereinsamter, vielleicht auch psychisch belasteter junger Mann aus fernen Ländern, dann ist das wieder so Wasser auf die Mühlen von allen möglichen. Und was der zweite Gedanke war, ich dachte mir, hat das jetzt was mit dieser Glaubensgemeinschaft zu tun? Ein bisschen schon, weil das ja offenbar doch ein sehr abgeschlossener Kreis ist, ne? Und wenn du dich gegen die Regeln verhältst, also wenn du zum Beispiel beim Rauchen erwischt wirst oder bei vorehelichem Sex oder sowas, dann wirst du rausgeschmissen. Und dann sind alle Gemeindemitglieder angewiesen,
dich
zu schneiden, also dich einfach nicht mehr zu sehen, selbst Familien Angehörige. Also du wirst so richtig, du bist aussätzig. Und das ist natürlich eine Art von Demütigung, die echt schwer zu ertragen ist. Ne? Ich finde auch dieses Unversöhnliche daran, das ist so das Gegenteil von Glauben, wie ich ihn mir vorstelle. Ne?
Ja, dieses oder dieser
Nichtverzeihen.
Ja, genau.
So. Und dieser Typ war ja offenbar auch so ein bisschen größenwahnsinnig, ne? Wenn er sich da als Unternehmensberater, ich weiß nicht, ob das ein Druckfehler war, 250.000 Euro Tagessatz, finde ich schon, also absurd.
Ja, kommt deinem ja ungefähr.
Ich finde, ja, da muss ich an meinem nochmal nacharbeiten. Aber diese Hybris, so ich bin ein ganz großer Manager und ich weiß total, wie es läuft, aber in Wirklichkeit war er gar nicht sehr erfolgreich. Mhm. Und das ist was, das hat mich auch an diesem Weltfrauentag, da war ich ja im Deutschlandradio und natürlich haben wir viel über Frauen geredet und Gender Pay Gap und alles richtig, aber ich plädiere ja immer wieder dafür, vergesst mir die Jungs nicht. Mhm. Gerade junge Männer sind zum Teil so einsam und wissen so wenig, wie sie mit solchen Frustsituationen umgehen sollen. Hm. Da ist noch viel zu tun. Und was mir als drittes auffällt, und das ist halt wieder so eine Medienkritik, alles Interesse gilt dem Täter. Ne? Man will jetzt diese dramatische Geschichte, ich jetzt auch gerade wieder, ne? Wo kommt das her, wie geht das? Und die Opfer werden, ja, beschwiegen. Man weiß nicht mehr, wie die heißen. Hm. Und da sind wir dann wieder bei deinem Nachahmereffekt oder Columbine-Effekt. Am Ende, auch wenn man sagt, eine abscheuliche Tat, aber am Ende feiern wir ja den Täter durch Aufmerksamkeit. Mhm. Und das heißt, für alle Nachahmer bedeutet das, so mit dem Big Bang in die ewigen Jagdgründe gehen, noch so einmal Bild-Zeitung Seite 1. Mhm.
Für mich hat das Ganze ja auch so einen makaberen Beigeschmack, weil ja immer wieder auf größeren Streaming-Diensten dann mehrteilige Dokus über Serienkiller oder irgendwie verschiedene True-Crime-Sachen aufgearbeitet werden. Wir hatten das ja im Gespräch mit unseren HörerInnen aus der Steady-Community, dass es dort auch durchaus einige Leute gibt, die ganz gerne mal so einen True-Crime-Podcast hören. Ich erinnere mich an diese Serie mit Matthew McConaughey,
ja.
True Detective oder so hieß
sie.
War ja aber sehr so ein bisschen gritty, so ein bisschen dunkel und so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, eckig und eher cineastisch als jetzt wirklich True Crime. Diese Aufarbeitung der Dahmer-Fälle oder der Ted Bundy-Fälle oder so, das wirft immer nochmal so ein ganz anderes Licht darauf. Und es gibt ja tatsächlich zu diesen Serienkillern regelrechte Fanclubs. Die, also Frauen, die dann tatsächlich irgendwie zum Geburtshaus von Jeffrey Dahmer pilgern, weil das halt einfach so ein gut aussehender und anscheinend sehr charismatischer junger Mann war.
Julian Reichelt.
Ja, boah.
Wie komme ich jetzt da?
Harter
Bruch. Hatte Ärger im ICE.
Im Bordbistro oder was?
Nicht im Bordbistro, aber er hatte ein Online-Ticket. Das ist ja erstmal okay. Aber zu einem Online-Ticket gehört auch noch ein amtlicher Lichtbildausweis, damit du einfach zeigen kannst, so das ist mein Ticket, mein Handy, so und ich bin das mit Foto. Und entweder hatte er keinen Lichtbildausweis bei sich oder aber er wollte ihn nicht zeigen. Auf jeden Fall ist er dann in Berlin, was seine Endstation war, von der Bundespolizei abgeholt worden. Hat sich offenbar auch irgendwie gewehrt und rumgezetert und alles immer mit dem Handy gefilmt. Also quasi seine eigene Verhaftung. Ist ja nicht verhaftet worden, ist nach einer Viertelstunde wieder laufen lassen. Aber er hat die Bahn schon immer als das grottigste Unternehmen des Kontinents bezeichnet und hat jetzt daraus natürlich so eine Opfergeschichte gemacht. Mhm. Wie er als rechtschaffender Bahnkunde, wobei es steht in allen Gebrauchsanweisungen, du musst so einen Ausweis bei dir haben.
Und wenn man das nicht irgendwie, also musst du dich nicht ständig eigentlich ausweisen können? Gibt es nicht so eine Ausweispflicht oder
ja,
was?
Und wenn das jetzt jemand gewesen wäre, und da sind wir wieder bei dem Thema mit ausländischem Namen, wäre Reichelt der Erste gewesen, der gesagt hätte, ey, guck mal, die Leute haben auch kein Benehmen. Und ich glaube, der hat das absichtlich ein bisschen eskalieren lassen, damit er für seine Show wieder ein bisschen Stoff hat. Ich werde sie nicht schauen.
Apropos Sachen absichtlich ein bisschen eskalieren lassen, hast du von dem Youth Hiring Act 2023 gehört?
Nein.
Gouverneurin Sarah Huckabee Sanders aus Arkansas hat letzte Woche das Gesetz unterschrieben, welches quasi Kinder unter 16 Jahre nicht mehr nötig macht, von diesen Kindern einen Altersnachweis zu verlangen, wenn sie arbeiten möchten für dich. In Arkansas gab es in den letzten Jahren über 100 Fälle von gemeldeter Kinderarbeit. Dabei waren die jüngsten 13, die dann zum Beispiel Schlachthöfe sauber gemacht haben. haben. So, und die haben jetzt gerade mal eben ein Gesetz erlassen, was den Arbeitgeber im Zweifel frei macht, davon sich einen Altersnachweis von dem neuen Angestellten zeigen zu lassen. Ich finde das super, wenn wir jetzt so TikTok-Content von so 13-Jährigen kriegen, die irgendwie eine Zigarettenpause mit so einem Becher Kaffee da irgendwie.
Oder die neuen Cannabinoide jetzt mal praktisch ausprobieren.
Ja, ey.
Das führt mich zu einer sehr lustigen Geschichte, die ich am Wochenende gelesen habe. Ihr Generation X oder...
Ich bin Millennial.
Entschuldigung, Millennial, die meine ich ja. X sind ja die davor. Eure Arbeitsmoral ist eine Katastrophe.
Total.
Weil ihr nämlich Arbeit nicht mehr so wichtig findet und ihr chillen wollt. Und das ist total widersprüchlich. Auf der einen Seite folgt ihr damit natürlich nicht mehr unserem Ethos. Mhm. Auf der anderen Seite zeigt ihr natürlich die Zukunft. Weil ne, immer mehr künstliche Intelligenz, weiß der Geier was, immer weniger Arbeit, also 4 Tage Woche, keine Überstunden und. Mhm. Also eigentlich seid ihr die Zukunft und trotzdem arbeitet in uns Boomern sowas so, warum seid ihr nicht so wie ihr? Wie wir. Warum seid ihr nicht so wie ihr? Ist auch
immer. Also ich finde tatsächlich, dass man diese Diskussion besser früher als später führen sollte, gerade mit dem Hinblick oder gerade im Hinblick auf unser deutsches Bildungssystem, wo wir es tatsächlich sehr gut hinkriegen, Fachkräfte für den Arbeitsmarkt von vor 40 Jahren auszubilden, aber weiß Gott nicht für die Automation von morgen. Also
leider
das
war.
Coden, das Digitale, der Umgang mit Maschine oder vielleicht auch mit AI, wie wir sie ja jetzt auch gerade bei dem Junior hier zu Hause in der Vorbereitung auf seinen Schulabschluss mitbekommen.
Klar.
So, inwieweit kann also Mensch und Maschine in der Zukunft eigentlich so zusammenarbeiten, dass es für alle ein Stück leichter wird?
Wusstest du, dass man sich Botox in die Magenwand injizieren lassen kann?
Um diesen kleiner zu machen?
Ja, es scheint offenbar eine Methode zu sein, um Appetit zu zügeln. Ich weiß nicht, ob man die Nerven da stilllegt oder so.
Ja.
Auf jeden Fall lässt man das wohl in Istanbul machen.
Aha.
Da ist es günstiger.
Ja.
Und jetzt klagen mehrere Deutsche nach der Behandlung in Istanbul über ja so Vergiftungserscheinungen. Vielleicht war das Botox nicht so sauber.
Also ich kenne nur diese ganzen Bilder aus den Fliegern mit den Männern, die sich eine Haartransplantation in der Türkei unterzogen haben.
Ah, ja.
Und dann halt alle immer mit diesem doch relativ wunden, frischen, eingesetzten Kopfhaar im Flieger sitzen.
Und okay,
also das wurde so einmal von hinten nach vorne.
Botox in die Magenwand. Wir raten ab davon. Bei den Oscar-Verleihungen, die wir in dieser Sendung nicht mehr mitbekommen, gibt es keinen roten Teppich diesmal.
Aha.
Der ist jetzt beige.
Okay.
Champagner.
Warum?
Ich habe es nicht genau verstanden. Ich glaube, es hat bestimmt irgendeinen kolonialen Hintergrund.
Die Goldene Himbeere hat Jared Leto bekommen für seine Hauptrolle in Morbius. Sowas wie Batman, aber in halt nicht ganz Batman. Apropos Batman, hast du mal vom Spring-Heeled Jack gehört?
Nein.
Spring-Heeled Jack, der Sprungfeder-Jack tatsächlich, wie er im Deutschen, glaube ich, wirklich wortwörtlich einfach übersetzt wird, ist eine Figur aus der englischen Folklore und soll irgendwann im frühen 19. Jahrhundert Menschen angegriffen haben und halt so von der Straße direkt aufs Hausdach gesprungen sein. Deshalb auch der Name Sprungfeder. Aber also wenn du dir so Zeichnungen und sowas anguckst, dann weißt du jetzt auf jeden Fall, wo Batman entstanden ist.
In Berlin gibt es die Initiative Parkplatz Transform.
Mhm.
Schon mal gehört?
Ey, ich kann dich nur unterschreiben, es ist absolut zum Heulen. Wenn du in Berlin mal genauer darauf achtest, wie geparkt wird, es werden meterweise Parkplatz verschwendet in dieser Stadt.
Auch
und zwar
Autogrößen.
Wirklich. Also insane. Also
über 3% der Innenstadtfläche sind nur für das Abstellen von Autos vorgesehen. 3% der Innenstadtfläche, das ist so Tempelhofer Felden und 9-mal Gleisdreieckpark. Also eine gigantische Fläche und das soll sich jetzt ein bisschen ändern. Glaubst du, dass das funktioniert? Also gibt das einen Aufstand, wenn man jetzt Innenstadtparken super sauteuer macht?
Wie hieß der Finanzstadtplanungs-Zukunftsguru, mit welchem wir genau darüber geredet haben, dass es in der Zukunft für die Städte wahrscheinlich das beste Modell sein wird, eine Art Dienstleistungsgesellschaft aufzubauen, die zusätzlich zum öffentlichen Nahverkehr sich nur noch darauf spezialisiert, Personen zu transportieren, damit du den Privat-Pkw erstmal per se aus der Stadt verbannen kannst?
Haben wir mit so jemandem mal geredet?
Haben wir auf jeden Fall.
Ach, ja, mit dem Statistiker. Oh, ich komme jetzt nicht mehr drauf. Mit dem, der so lange bisschen hippieske Haare hat.
Kann sein.
Egal, also hört einfach alle Folgen noch mal durch.
Ja, so ab Folge 300 müsst ihr eigentlich, glaube ich, nur anfangen.
Ich finde es wirklich erschreckend, wie viel Platz in dieser Stadt. Also ich meine, es wird um jeden Meter gerungen für Radwege und so weiter. Die Autos müssen einfach weniger werden. Wobei ich mich da echt auch an die eigene Nase fasse. Wir brauchen unser Auto nicht.
Nicht so oft.
Also mit ein bisschen Sharing und Planung und so ginge es sehr gut ohne.
Ja.
Ich sage das mal echt selbstkritisch, wenn die Preise für Anwohnerparken oder sowas einfach drastisch in die Höhe gehen würden. Ich glaube, das würde uns tatsächlich dazu bewegen, das Auto abzuschaffen.
Hm.
Wo leistet ihr denn eigentlich das Auto?
Dann muss ich halt wohl doch auf Miles ausweichen. Inzwischen kann man die ja tatsächlich überall sehr gut abstellen im Stadtgebiet Berlin. Was ich extrem spannend finde, ist ja, dass auch gerade hier in Schöneberg zum Beispiel auf der Hauptstraße ja sehr oft die Busspur einfach mit Warnblinker genutzt wird, um dann eben mal kurz was essen zu gehen.
Da ist die Polizei allerdings auch großzügig.
Naja, aber da wird inzwischen auch echt härter durchgegriffen, weil sie, glaube ich, gerade wieder die Strafen dafür angehoben haben.
Ja.
Ziemlich abgefahren. Was mir aufgefallen ist übrigens, dass wir im Deutschen tatsächlich mit den Ausdrücken heißer Feger und ganz schönes Geschoss jeweils nicht nur Frauen, sondern auch Autos meinen.
Okay, ist das jetzt noch ein Beitrag zum Weltfrauentag? Oder?
Nein, also ich weiß aber nicht, ich fand das spannend, so als Autofahrnation.
Hast du den Schwarm geguckt?
Nee.
Warum
nur
nicht?
Nur gelesen.
Ja, und es war ziemlich vernichtend. Also Frank Schätzing, der Autor des Bestsellers, hat sich
davon distanziert. Ja.
Und auf Anraten unseres geschätzten Computerfachmanns Christian Sauer, der sagt, doch, kann man sich schon mal angucken, habe ich da auch mal reingeguckt.
Und?
Oh. Also es sind schöne Sachen drin, weil die Story an sich ist ja ganz gut, ne? So die Natur schlägt zurück, das Meer dreht durch, die Wale drehen durch, alles dreht durch, irgendwelche Bakterien scheinen darauf abgerichtet oder sich so entwickelt zu haben, dass sie einfach nur den Menschen als das größte Geschwür des Planeten loswerden wollen. Aber es gibt diese, ich nenne das immer den Netflix-Blick.
Hm.
Also du merkst in bestimmten Szenen, dass da noch eine Sekunde und noch eine Sekunde, weißt du, so Menschen gucken zum Horizont und sind betroffen. Oder traurig. Wenn du dir das über eine Serie von ein paar Stunden vorstellst und du hast das alle paar Minuten und jedes Mal hast du 2-3 Sekunden dadurch gewonnen, senkst du natürlich Produktionskosten, weil du spielst auf Zeit. Und ich finde das so anstrengend und der Effekt ist, was ich gelesen habe, Leute gucken diese Filme schneller. Du kannst ja einstellen, ob du die in Originalgeschwindigkeit oder in 1,5 oder sowas gucken willst. Das heißt, die Leute haben gar keinen Bock auf diese Netflix-Zeitspielsekunden und überspringen die einfach durch schneller gucken. Was eine total bekloppte Beschleunigung von allem.
Jetzt wird das so ein Wettrennen.
Jetzt werden
die Filme immer länger machen und gleichzeitig die Wiedergabegeschwindigkeiten immer besser machen.
Du bist ganz weit vorne mit deiner E-Mail-Adresse.
Paul.schuh?
Nee, der neuen, die nämlich ohne Vokale auskommt.
Ach so, ja.
Blischmuch.
Ja, ich weiß.
Ja, genau.
Und die ist großartig.
Tumblr, Flickr, Dezoom.
Ja.
Also das ist ein Trend, jetzt einfach Vokale wegzulassen, wo wir gerade beim Thema Lebensbeschleunigung sind.
Ja.
Das heißt, das hier werde Mückmuch.
Ja, genau, ja. Was machst du mit der ganzen Zeit, die du dadurch gewinnst?
Ja, und was macht man mit den armen Vokalen? Also die sind ja auf einmal nutzlos. Ja, so kleine einsame A's und I's und E's machen so Selbsthilfegruppen und sagen, können wir auf Konsonant umschulen?
Ja.
Schwierig.
Nee, also, ich weiß. Ich habe die auch genau deshalb gewählt, weil ich einfach so ein gottverdammter Trendsetter bin.
Wo wir gerade bei Trendsettern sind, Jörg Quost, Chef der politischen Abteilung hier in Berlin, der Funke Mediengruppe, der weiß, was hier gespielt wird unter den großen, wichtigen und mächtigen. Lieber Jörg, was wird denn diese Woche wichtig?
Hallo Hajo, hallo Paul. Ja, was wird diese Woche wichtig in der Hauptstadt? Ich finde, besonders wichtig wird am Dienstag der große Bildungsgipfel, zu dem die Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger von den Liberalen Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen eingeladen hat. Die Ministerin hat schon in einem Interview erklärt, wie sie das deutsche Bildungssystem findet. Sie findet, es steckt in tiefster Krise und diese Krise soll jetzt mit dem Bildungsgipfel angegangen werden. Die Themen sind allen, die Kinder haben, ziemlich bekannt. Es geht um schleppende Digitalisierung, es geht um den ewigen Lehrermangel und die schlechten Zensuren, die Schülerinnen und Schüler schreiben, seitdem so viele Unterrichtseinheiten in Corona-Zeiten ausgefallen sind. Das Problem bei diesem Bildungsgipfel, der ja eigentlich wirklich dringend notwendig ist, ist folgender. Er ist lausig vorbereitet. Es gibt massive Kritik aus den Bundesländern, dass man sie im Vorfeld nicht zur Abstimmung hinzugezogen hat. Und die ersten Kultusminister sagen schon entnervt ab, weil sie sagen, diese ganze Veranstaltung, die so schlecht geplant ist, bringt nichts. Das heißt, die FDP, die hier natürlich in einem besonderen Fokus steht, als Partei, die die Ministerin stellt und die auch dieses Thema immer wieder in vielen Wahlkämpfen als besonders dringlich dargestellt hat, hat da offensichtlich nicht gut genug gearbeitet. Und das wirft einen weiteren Schatten auf die Performance des kleinen Ampelpartners.
Aha, ja, Christian Lindner, da reden wir gleich auch noch drüber. Was macht denn unsere Lieblingskoalition, die Ampel?
Leider muss man sagen, dass auch der Ausflug ins schöne Regierungsschloss Meseberg nicht wirklich die Stimmung in der Koalition verbessert hat. Zwar konnte man sich auch beim Glas Wein und guten Essen mal entspannt wieder annähern, aber die großen Streitpunkte, die sind auf dem Tisch geblieben. Es geht weiter um den Verbrennermotor, es geht weiter um die Kindergrundsicherung, für die kein Geld da ist, es geht weiter um den Vorwurf an den Verkehrsminister, zu wenig für die Klimapolitik zu tun. Insgesamt ist das größte Problem tatsächlich die Schulden. Der Finanzminister ist ja strikt gegen Steuererhöhungen, so steht es auch im Koalitionspapier. Aber das Problem ist, wenn kein Geld rauskommt, kann man auch kein Geld mehr ausgeben. Und insgesamt summieren sich alle Ausgabenwünsche, die die Ressorts jetzt beim Finanzminister angemeldet haben, auf 70 Milliarden Euro über den Durst, obwohl der Haushalt auch ohne diese Wünsche bereits 12 Milliarden Euro überzogen ist. Das ist zu viel für einen Haushalt, den Lindner vorlegen kann und vorlegen will. Und deswegen hat er ganz ungewöhnlich für diesen Mittwoch im Kabinett sein Etatentwurf zurückgezogen. Es gibt kein Papier, wo die Grundzüge des Haushalts zu erkennen sind. Und daher wird die Koalition die Kabinettssitzung nutzen müssen, um zu überlegen, wer denn jetzt verzichtet. Das ist noch völlig offen und da ist politischer Streit vorprogrammiert, sodass die Stimmung in der Koalition weiter wahrscheinlich bescheiden bleibt.
Danke, lieber Jörg. Lieber Paul, ich mache mir Sorgen um die FDP. Mhm. Ja, du brauchst gar nicht so zu grinsen. Ich meine das total ernst, weil man hat das Gefühl, egal was die tun, es nutzt ihnen nichts. Mhm. Also Christian Lindner kann den Haushalt verteidigen, Volker Wissing kann für den Verbrenner irgendwie kämpfen mit dieser absurden E-Fuel-Geschichte. Wenn du Christian Lindner beraten solltest, wie wird die FDP eine wählbare Partei, gerade für junge Menschen? Was würdest du ihm raten?
Ich glaube, das Sprachrohr meiner Generation, El Hotzo, aka Sebastian Hotz, glaube ich, heißt er. Oder Hotzinger, ich weiß es nicht genau tatsächlich, hat das sehr treffend zusammengefasst. Der fände es nämlich ganz gut, wenn Christian Lindner jetzt einfach mal auch mal die Klappe halten würde.
Also du meinst erstmal gar nichts machen?
So, das ist so ein bisschen diese Kai-Wegner-Nummer. Sich erstmal die anderen vielleicht mal aus dem Rampenlicht treten.
Da steckt ja immer auch so diese 80er Jahre Marketing-Denke dahinter. Ich muss sichtbar, hörbar, präsent sein. Hm. Ich finde das einen interessanten Move, einfach mal nichts zu sagen.
Stealth is wealth. Verstohlenheit ist Reichtum.
Okay, das ist gar nicht so doof. Wo wir gerade bei jungen, erfolgreichen Menschen sind. Sebastian Heindl, geboren in Gera, 25 Jahre alt. Du merkst leicht vorwurfsvollen Unterton deines Vaters, weil du bist drei Jahre älter.
Ja.
Der ist jetzt Kantor in der Gedächtniskirche. Mhm. Der sitzt da an der Orgel.
Oh wow, cool. Ja, ist gut für ihn. Ey. Ich hoffe, er macht einen guten Job.
Du bist null irgendwie jetzt so neidisch oder fühlst dich unter Druck gesetzt, selber
absolut
auch mal.
Nicht. Ich kann ja null Orgel spielen.
Also. Otto Walkes hat gesagt, seitdem ich eine Christophorus-Plakette an meiner Orgel habe, bin ich noch nie mit einer anderen Orgel zusammengestoßen.
Ja, sich so zack.
Ja. Endlich mal ein politisch halbwegs korrekter Witz von Otto Walkes. Du hast doch da noch irgendwas Lustiges vorbereitet, oder? Oh,
also so lustig ist es tatsächlich gar nicht. In diesem Jahr und naja, der Monat ist jetzt schon wieder vorbei, aber Anfang Februar 21 kam es ja in Myanmar zu einem Staatsstreich, wo sich ein General kurzerhand dazu entschieden hat, hat aufgrund des Vorwurfes von Wahlbetrug an die demokratisch gewählte Regierung, diese abzusetzen und dort einfach mal mit sehr großen Militärfahrzeugen vor dem Parlament und dem Regierungssitz vorzufahren und einige Politiker zu verhaften. Im Zuge dessen ist das Land im Chaos versunken. Es kam zu mehreren tausend Verhaftungen. Viele Menschen sind gestorben. Und es ging ein Video um die Welt, in welchem eine Lehrerin ein Aerobic-Video filmte vor einer menschenleeren Paradestraße.
Ja.
Und im Hintergrund sieht man einfach diese Militärfahrzeuge, diesen Konvoi an Militärfahrzeugen auf das Regierungsgebäude zufahren.
Ja.
Also eine wirklich absurde Szenerie.
Und nicht gebaut, ne?
Nee, überhaupt nicht gebaut. Also es sieht total unecht aus, aber es ist nicht gebaut und sie kriegt das auch überhaupt nicht mit. Und dieses Video ist jetzt quasi 2 Jahre alt geworden und ich wurde über meine Reddit und auch Instagram bzw. Social Media Kanäle quasi von einigen, darauf hingewiesen und ich fand das ganz schön oder ganz interessant, diesen Umstand, dass es dort zu einem wirklich gewaltbehafteten Umsturz einer demokratisch gewählten Regierung kam, diesen Umstand nicht aus den Augen zu verlieren, auch sei es nur ein 8-Sekunden-Video davon, was im Zweifel auch noch aus dem Kontext gerissen ist. Es wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass dies der Fall war und dass dies in Myanmar passiert ist.
Mhm.
Und das fand ich eine sehr interessante Art und Weise, mit, geschichtlich relevantem Content auf Social Media umzugehen.
Ja.
Das heißt, so eine Art, Gedenktag, was auch immer das jetzt den Opfern dieser Revolte noch bringen mag, aber das zumindest so aus einem kollektiven Gedächtnis nicht zu vergessen.
Ja, zumal man immer sagt, so alles, was digitale Kommunikation ist, schnell rein, schnell raus und dass das jetzt nach Jahren nochmal rausgeholt wird, weil es immer noch im Gedächtnis der Menschen ist.
Auf irgendeinem Server liegt es halt nochmal.
Wo wir gerade bei Jahrestagen sind, weißt du, was diese kommende Woche sich jährt zum 3. Mal?
Oh.
Der erste Lockdown.
Oh.
Ja, der war 2020. Der ging am 13. oder 14. März los. Kannst du...
Wollen wir symbolisch eine Maske verbrennen oder sowas?
So in einem Satz sagen, was diese 2 Pandemiejahre plus das Kriegsjahr mit dir gemacht haben?
Es fühlt sich alles wie so ein Fiebertraum an, aus dem man jetzt mit diesem Frühling so noch nicht ganz genesen, aber so wieder in eine bessere und wärmere Zukunft gucken kann, finde ich.
Wie so eine Krankheit?
Ein bisschen, wie so ein...
Aber was hat das mit dir persönlich gemacht?
Es hat mich ruhiger gemacht. Es hat mich nachdenklicher gemacht. Es hat mich auch ein bisschen radikaler gemacht, glaube ich tatsächlich, in meinem Ausdruck und in meinen Ansichten irgendwie. Mhm. Und gleichzeitig habe ich eine ganze Menge über mich selbst auch verstanden, möchte ich mal sagen, weil einfach jede Menge Zeit für so einen intrinsischen Blick da war, so einen nach innen gekehrten Blick, der mal guckt, wie es mir eigentlich gerade so geht.
Mhm.
Und das fand ich super positiv.
Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin älter geworden. Also ich meine,
definitiv.
Objektiv, klar, 3 Jahre.
Ja, voll.
Aber mehr. Also
ich finde, so eine Naivität irgendwie ist so abgefallen. So ein bisschen so ein nicht mehr so ganz verklärter Blick.
Und ich glaube tatsächlich auch, dass diese Abfolge, erst Pandemie und dann Krieg, auf eine ganz gespenstische Weise ineinander klicken. Ne? Also die Pandemie war schon so ein Realitätsschock. So, ach du Scheiße, ne? Sicherheit, unsere Freitagsfolge ist eine sehr relative Geschichte. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Pandemie hat uns auf den Krieg emotional so ein bisschen vorbereitet. So von wegen der nächste Realitätsschock. Guck mal, ne? Putin will eben nicht nur spielen.
Zack.
Welches Unternehmen hat das zum Schluss im vergangenen Jahr 161 Milliarden Dollar Gewinn gemacht?
Boah, irgendein Rüstungsunternehmen.
Nee, Aramco Saudi.
Oh.
Also Mineralöl. So viel zum Thema CO2.
Der Panzer will auch mit irgendwas fahren.
Und die Silicon Valley Bank, wo ungefähr die Hälfte aller Startups im Silicon Valley halt ihr Geld liegen haben, ja, ist offenbar zahlungsunfähig.
Oh.
Ja, und da sind auch 181 Milliarden, glaube ich, eine ganze Menge jedenfalls, und 93% davon sind nicht gesichert, nicht gedeckt. Das heißt also Finanzierungsprobleme bei den Startups, aber alle warnen, nein, es wird keine nächste Finanzkrise kommen, dafür ist das Ding zu klein.
Und jetzt frag dich nochmal, warum wir Millennials vielleicht gar nicht mehr so Bock auf Arbeiten haben, sondern eher so eine hedonistische Herangehensweise. Ich kann mir unter 181 Milliarden, die in einer Startup-Bank liegen, wobei Startups ja häufig einfach nur Ideen sind, bei denen denen mal geguckt wird, ob irgendwas funktioniert.
Naja, in diesem Fall, die machen ja Finanzierungsrunden. Die gehen mit dieser Idee ja zu Investoren
und sammeln ein
und sagen, gebt uns mal Geld, wir entwickeln dann.
Genau, aber das, also wie da jemand jetzt, warum auch immer, zahlungsunfähig sein kann, wenn aber Investoren und eigentlich, also das
kann ich dir erklären.
Ja.
Die haben das Geld in Staatsanleihen gepackt, die waren natürlich sehr niedrig verzinst und jetzt durch die Inflation sind die Zinsen gestiegen, sie müssen ihren Kunden natürlich ein bisschen mehr anbieten und wenn die jetzt ihr Geld abziehen, dann
so viel übrig.
Kommen sie in Schieflage, sie müssen dann nämlich ihre Staatsanleihen früher verkaufen, kriegen dann noch weniger dafür, weil sie vorzeitig verkaufen und dann ist praktisch zwischen dem, was die Kunden verlangen und dem, was sie kriegen von ihrer Anlagen, gibt es eine Differenz und das heißt, sie haben für 20 Milliarden Staatsanleihen verkauft und damit mal eben 1,8 Milliarden miese gemacht. Also du hast völlig recht, das sind Summen.
Das sind einfach so Beträge und so und das wird jetzt einfach, das ist einfach weg. Bumm, zack.
Liebe Leute, das ist das Mutmachende für diese Woche. Seid bitte froh, dass ihr keine Milliardäre seid.
Genau.
Ne? Man hat nichts als Ärger damit.
Auf jeden Fall.
Wir wünschen eine schöne Woche.
Definitiv.
Tschüss.
Macht's gut.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.